Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Wir sind mittlerweile dreistellig. Wir sind alt, aber noch nicht so alt wie Magic the Gathering. Das gab's schon vor uns. Man muss nämlich erst einen Podcast anfangen, nachdem das Produkt draußen ist. Und um mir zuzustimmen heute, sind zwei besondere Gäste da. Also einen sieht man öfters, aber einer, der ist sehr selten geworden. Und der seltene Fritz ist heute hier.
Der seltene, der Rare Redinger ist natürlich auch da. Freddy, ich muss sagen, ich habe deine Einleitungen ja vermisst, Jochen, deine auch, aber die heute war schon sehr bemüht. Wir sind nicht so alt wie, irgendwas, was alt ist.
Magic so the Gathering. Die Mutter von Nicole Bolas.
Magic the Gathering ist halt tatsächlich älter als ich.
Die 101. Folge des Commander Kompass, tatsächlich ja, wenn man ganz es genau nimmt, die 102., weil ja offiziell unsere Nummerierung eine Folge weniger ist als die Folgen, die wir rausgebracht haben, weil wir irgendwann mal 37a und 37b oder sowas, weil wir zwei Folgen an einem Tag mal rausgebracht hatten. Das war damals dieses Deck-Tag zusammen mit Commander Amateur war das, glaube ich. Müsste das gewesen sein,
wenn ich mich nicht irre. Es wird späteren Generationen noch Kopfzerbrechen bereiten, wenn die versuchen, den Commander Kompass ordentlich irgendwo einzuordnen, und dann wird es Streitigkeiten zwischen Historikern geben, ob wir jetzt in der 101. sind oder in der 102. Folge.
Beziehungsweise, wenn dann irgendwann die Leute Commander Kompass Pub-Crawls machen und Trivia-Quizzes an den Abenden, dann könnte das eine Frage sein. Sozusagen das Insider-Knowledge für alle Leute, die genau hinhören.
Aber es ist auch die Frage, bei der sich immer alle schlägern danach, weil man weiß es einfach nicht genau.
So, und für alle Leute, die jetzt abgeschalten haben, weil sie unser Ego nicht vertragen können, tut mir leid.
Aber oh ja, wir haben gar nicht gesagt, worum es geht heute. Es geht um
Decks. Genau. Wir haben nämlich auch ein Thema und reden nicht nur über uns. Denn unser heutiges Thema ist zweierlei. Einerseits, Dominated United ist ein Set, das uns allen sehr gut gefällt, das uns sehr inspiriert hat, das hat ein starkes Legendenthema, und wir wollen einfach mal die Deckideen zeigen später im Podcast, die wir vorbereitet haben für euch. Aber ich glaube, es ist, weil dieses Set so viel Hype hat, weil es so ein Celebration-Set ist, sind natürlich auch zwei Commander-Decks mit rausgekommen als Begleitprodukt. Und die wollen wir uns auch mal kurz anschauen. Also das Painbow-Deck, auf das wir nicht so stark eingehen werden, aber ich möchte euch trotzdem einen kleinen Upgrade-Guide, den ihr vielleicht überlegen könntet, bereitlegen. Und dann das Mardu Legends Deck, Legends Legacy, glaube ich, mit die Harder Binder of Wills. Auf die werde ich ein bisschen eher eingehen, weil das nämlich eines dieser Decks ist, die ich gerade sehr beliebäugelt, dass ich wahrscheinlich bauen werde.
Genau, also wir haben überlegt, eine Precon-Folge zu machen. Wir haben gemerkt, dass wir alle nicht so extrem viben mit den Precons und trotzdem aber tatsächlich ganz lustige Ideen für eigene Decks haben in dem Set. Die werden wir vorstellen. Die Precons sind so ein bisschen der Aufhänger. Da gehen wir in der ersten, ich wollte jetzt sagen, Hälfte der Folge drauf ein, aber das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja uns vorgenommen, das knapp zu halten. Mal gucken, ob wir es schaffen. Am Anfang der Folge kurz auf die Precons, und dann bin ich schon ganz gespannt, weil wir, glaube ich, drei ganz interessante Deck-Ideen dabei haben. Und die von Freddy ist tatsächlich, hat mit den Precons auch ein bisschen was zu tun. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in medias res. Und wir können ja mal mit dem Painbow anfangen. Vielleicht, also es ist ein fünffarbiges Deck, für alle, die es nicht wissen. Commander ist, also Face Commander ist, wie heißt der Kerl nochmal?
Jared Carthelion.
Genau. Ich wollte gerade Joda sagen, das ist der andere Five-Color-Typi, aber der mit J anfängt. Jared Carthelion kostet eins von jeder Farbe. Das Planeswalker kommt mit 5 Loyalty-Marken ins Spiel, hat eine +1-Fähigkeit, wo er einen 3-3 Kavu-Kreaturen-Spielstein macht, der Trampeln hat und alle Farben ist. Die -3 darf man 2 Kreaturen auswählen, und jede dieser Kreaturen kriegt dann eine +1/+1-Marke für jede Farbe, die sie hat. Und die -6 ist, man darf eine mehrfarbige Karte aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Und wenn diese Karte alle Farben hatte, darf man zusätzlich noch eine Karte ziehen und kriegt 2 Treasure Tokens. Und natürlich kann Jared Carthelion als Planeswalker der Commander sein. Sonst wäre er auch nicht der Face Commander. Und ich muss sagen, bevor wir zum Deck selber kommen, man merkt dem, finde ich, schon an, dass es wirklich dass diese Precons wirklich Einsteigerprodukte sind. Also die sind cool, aber es ist nicht die stärkste Karte aller Zeiten. So, ich persönlich finde die Ultimate also relativ unspektakulär. Und ich glaube, das Coolste, was ich an der Karte Jared Cathalion finde, ist, dass es ein Kavu-Token ist, weil ich Kavus verdammt einfach nice finde.
Wusste ich. Ich wusste, dass er dich damit kriegt.
Es gibt noch einen Sekundär-Commander.
Moment. Warte. Bevor wir darauf eingehen, weil hier ist es nämlich eine der Sachen, weswegen wir eben keine dedizierte Folge gemacht haben, ist, weil Jochen nämlich sonst sich auswählen musste zwischen zwei Decks, die schwarz beinhalten. Sei es jetzt als Jared Cathalion oder...
Ich wäre da eiskalt gewesen. Also ich habe sie mir ja bestellt, weil ich finde tatsächlich, dass in den Decks selber coole Sachen drin sind, aber ich würde die halt nie spielen, weil ich habe so bei dem Reveal die Decks anguckt und dachte mir, cool. Das ist ja schön. Das hat mich sehr erfreut.
Richtig.
Worum geht's in dem Deck?
In dem Deck geht's tatsächlich darum, dass 5 Colors matter. Und nicht nur, dass 5 Color, also insgesamt als Farbe, sondern wirklich alle Farben müssen beinhaltet sein. Also wir bekommen verschiedene Rewards dafür, wenn eine Karte jede einzelne Farbe in Magic hat. Und deswegen sind da auch sehr komische Karten drin, wie Fusion Elemental. Ein 8-8, das einmal alle Farben kostet und keinen Effekt hat. Das war eine, ich glaube, Kommen oder Ankommen aus irgendeinem Set auf Mirrodin.
Das war, glaube ich, damals in im dritten Alara-Set.
Ja, der Flavortext sagt Alara.
Oh ja, das war in dem, wie hieß denn der? Also der erste war Alara, der zweite war, ach Gott, ich weiß es nicht.
Ich verwechsel es wahrscheinlich mit den komischen Sunburst-Elemental gerade im Kopf.
Ja, das war Mirrodin.
Genau.
Original Mirrodin.
Und die Payoffs, die dann drin sind, sind natürlich auch sehr viele neu gedruckte Karten. Zum Beispiel eben der Sekundär-Commander, der sagt, der kostet ein Grün und ein Weiß für den 2-2 Human Druid, Jensen Cathalion, Druid Exile. Und er kann 5 farblose Mana nehmen oder 5 Mana jeder Farbe. Du kannst ihn tappen und machst 1 von jeder Farbe. Also er ist dein Mana-Filter. Und immer wenn du einen Multicolored Spell castest, scryst du 1. Und wenn diese Karte alle Farben hatte, machst du außerdem einen 4-4 Engel, der nur weiß ist.
Der ist eigentlich weird, ne, dass der nicht 5 Color ist, der Engel.
Ja.
Es ist ja noch Dominaria, das heißt, die Engel sind ja, also sie haben ja versucht auch in dem Set, dass die Kreaturentypen so bleiben, wie die immer schon bekannt sind. Das heißt, der Engel kämpft halt nur für Dominaria, aber es ist halt immer noch ein Serra-Engel.
Aber es gibt ja auch den Maelstrom Archangel. Ich meine, klar, der ist auch von Alara, aber es gäbe ja coole fünffarbige Engel als Präzedenz. Präzedenz, Entschuldigung, an andere
man
Leute.
Man könnte natürlich auch da Jensen Cathalion ja jetzt einfach, man kann ja in der Magic-Welt erfinden, was man will. Man kann auch sagen, alle Engel, die mit dem befreundet sind, haben halt alle Farben. Also ich verstehe deinen Punkt schon.
Jetzt zu diesem Deck selber. Ich bin nicht ganz warm geworden damit, als ich mir die Liste angeguckt habe, auch in eine Überlegung, in welche Richtung das geht. Also ich meine, klar, man kann. Also ich finde die Idee, den Payoff für spielverschiedene Farben zu machen, cool. Ich finde, dass es da wahrscheinlich bessere Legenden dafür gibt, als jetzt die beiden Face Commander. Also zum Beispiel Ramos ist, glaube ich, da so die Go-To-Option für diese Strategie. Und ich finde bei diesem Deck sehr klar und bei dem anderen auch, dass es halt wirklich dafür gedacht ist. Und das finde ich auch cool, dieses Konzept, dass Leute sich das kaufen können, kriegen den ersten Geschmack vom Commander-Format. Ich glaube, diese Zweier-Precons sind immer auch wesentlich günstiger geldmäßig, um sich die zu kaufen, als die Fünfer.
Inzwischen glaube ich nicht mehr.
Ach, schade.
Das haben sie inzwischen angeglichen wieder.
Ich dachte nämlich so, okay, gut, immerhin kosten die nur, keine Ahnung, 15 Euro. Dann geht's ja noch.
Das ist vorbei.
Okay, dann würde ich jetzt persönlich keine ultimative Kaufempfehlung aussprechen, wenn da draußen sich jemand überlegt, dieses Deck zu holen, weil das, was da drin ist, ist meines Erachtens einfach ein Haufen von fünffarbigen Karten, aber so wirklich der Payoff, die Rewards sind sehr, sehr dünn gesät. Also der Jensen ist einer davon, aber so wirklich viel anderes, was dich dafür belohnt, mehrfarbige oder fünffarbige Karten zu casten, ist nicht in dem Deck drin. Und dann ist einfach ein Haufen fette Timmy-Karten, die halt vermutlich jetzt nicht die Welt davon überzeugen werden, warum du das Spiel gewinnen sollst. Also ich meine, es muss jetzt auch nicht sein, es ist ein Precon, es muss jetzt nicht das stärkste Deck aller Zeiten sein, nur ich sehe nicht so ganz, also es scheint mir einfach so, okay, spiel ein paar Länder und dann cast er den großen 5-Mana-Fetti und wenn der dann removed wird, dann castest du halt noch deinen anderen großen 5-Mana-Fetti, aber so wirklich viel Synergien und so wirklich viel irgendwie lustige Payoffs und solche Sachen, das wäre was, was man wahrscheinlich dann, wo viel Raum für Upgrades in dem Deck, glaube ich, besteht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ja. Ich denke auch.
Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt euch das Deck gekauft, ihr habt es bekommen aus irgendeinem Grund und was macht man jetzt damit? Und ich denke, es gibt zwei verschiedene Arten, das abzugraden. Erstens, man bleibt weiter auf Jared Cathalion. Das ist relativ wichtig, weil als Commander kann der nämlich quasi sofort ulten, wenn auch nur eine extra Magie auf ihn rauskommt. Und da gibt es ein paar Kombos, die damit funktionieren, oder halt ein paar sehr starke Interaktionen, wie eben mit Pier und Toothy. Wo Pier, Planeswalker kommen quasi mit einer extra Marke rein. Oh, er könnte direkt ulten, deswegen ist der so ein bisschen gebalanced, dass die Ultimative relativ schwach ist. Aber tatsächlich würde ich darauf gehen, dass der verdammt gute Tokens macht. 3-3 Trampler eines Tribes, die außerdem alle Farben haben, was eben in den Deck relevant ist, weil du eine Karte bekommst wie Iridian Maelstrom, Destroy each creature that isn't all colors. Damit machst du dann quasi eine Art, du machst deine ganzen Token, die haben alle Farben und dann ist das quasi dein Gameplan, du möchtest jetzt ulten und den machen und hast dann deinen Angriff dadurch zugesetzt. Und Jared Cathalion kann dir den Maelstrom sogar wiederholen, weil er mit seiner Ulti eine Multicolored Card aus dem Friedhof holt. Also auch einen Instant oder Sorcery.
Als Buff, du hast auch zum Beispiel den Knight of New Alara drin, der sonst so, der ist okay. Aber natürlich einen fünffarbigen 3-3 KWU boostet der schon ganz schön hoch. Der sagt, dass jede andere mehrfarbige Karte +1/+1 für jede ihrer Farben kriegt. Das ist auch so schon nicht schlecht, wenn man mehrfarbige Karten hat. Aber mit diesen KWUs ist es halt zu Fritz' Freude, glaube ich, schon sehr geil.
Ist halt riesig.
Das ist halt wirklich so der straightforward Upgrade Path. Fuck, ich kann es echt nicht lassen mit diesen Anglizismen. Wir haben so viele nette Kommentare bekommen für unsere 100. Folge auf YouTube für das Gewinnspiel. Und einige haben gesagt, so, oh, wirklich schöner Podcast, aber bitte, so hört mir diesen Anglizismen auf, aber es geht einfach, es tut mir leid,
ich ruiniere den
Commander-Kompass. Also, das ist, glaube ich, so die direkte Linie, wie man das Deck halt gut upgraden kann, ist, dass man einfach sich überlegt, wie kann man diese Payoffs noch ein bisschen konsistenter kriegen für die vielen mehrfarbigen Karten, die man spielt. Also es gibt da ja durchaus das ein oder andere. Es muss jetzt nicht sowas sein wie der Hero of Precinct One, der ist okay. Der sagt immer, wenn du einen mehrfarbigen Zauberspruch spielst, kriegst du einen 1-1 weißen Human Creature Token, hat selber 2-2. Das ist okay, aber ich finde nicht, dass, also quasi damit rockst du jetzt nicht die Commander-Welt bis auf ihre Knochen. Ja. Es wäre natürlich möglich, dass man sagt, man macht so eine Art Storm-Deck draus, mit dem man so verschiedene Kombos spielt und dann Farben, Mana-Kosten reduziert und so und dann ganz viele Multicolor-Spells spielt und dann kriegst du ganz viele Tokens. So, das wäre dann die zweite Richtung.
Ja, naja, also auf jeden Fall Jared Cathalion wirklich drauf ausschauen, dass der sehr starke Token macht. Das ist, glaube ich, der erste Upgrade-Path. Der zweite in dem Deck enthalten ist, wenn man den Commander wechseln möchte, zu Jensen Cathalion Druid Exile. Naja, ich habe mir vorhin schon erklärt. Spielt ihn mit Gigantha als Companion, weil Wuburg-Karten haben selten mehr als nur ein extra Symbol drin und Gigantha ist ein 4-Mana-Hybrid-Ghoul. Elch-Legende mit 5-5 als Companion, also, und du darfst ihn als Companion spielen, wenn keine Karte in deinem Deck mehr als ein Farbsymbol hat, also kein Doppelblau, kein Doppelgrün, und ich glaube, in dem ganzen Deck ist gar keine einzelne Karte, die das betrifft, vielleicht gibt es eine, und die ich übersehe.
Ich gucke gerade, aber ich glaube, du hast, doch, Time-Vibe hat das. Also okay. Den müsste man raustun, aber sonst sehe ich es bei keiner anderen Karte.
Okay, genau, es gibt eine Karte, die ihr raustun müsst dafür. Und dann bekommt ihr nämlich einen Elch, der ein paar sehr coole Synergien hat, weil er tappt nämlich für Wuburg, aber das Mana kann nur verwendet werden, um Colored Mana zu bezahlen. Wenn ihr schon diese Kombi spielt, dann könnt ihr mit Derevi im Deck einen Haufen Mana machen, der immer, wenn er angreift, permanente enttappen kann oder tappen. Und das gilt für jede Kreatur, die angreift. Somit kann man dann Gigantha tappen und enttappen und eventuell starke aktivierte Fähigkeiten, die mehrere Farben kosten, durchfiltern. Das wäre, glaube ich, die explosivere Variante. Cool würde ich es finden, wenn man tatsächlich ein bisschen in die Gate-Richtung hiermit gehen würde, tatsächlich. Weil so wenig ich Gates an sich mag, Gaunt Gate ist... Bringt Gates dazu, dass sie ungetappt ins Spiel kommen. Und dann ist daraus eine sehr starke Budget-Mana-Base zu bauen. Und glaubt mir, auch wenn da sehr viele gute individuelle Linde drin sind, dieses Deck hat keine gute Five-Color-Mana-Base. Und das ist das erste Problem.
Das ist ja nicht verwunderlich, denn die Mana-Base ist ja selbst bei Precons mit weniger Farben oft ziemlich katastrophal. Und ja. Ich habe eine Sache, die mit diesem Deck ist. Das ist lustigerweise, es passt ein bisschen zu dem, was Freddy gesagt hat, weil für mich ist das Deck vor allem eins. Du hast jetzt gerade gesagt, hier, da kann man dann vielleicht mal Giganta ausprobieren als Companion. Und das ist auch so, wie ich dieses Deck einschätze. Das ist, wenn man sich das holt, das ist eine Spielwiese, weil man durch die fünf Farben, also erstmal übt man quasi direkt mit dem Schwierigsten, weil fünf Farben, okay, da, vor allem die Mana-Base muss halt stimmen und man kann sich leicht verzetteln, was ich jetzt zugegebenermaßen auch diesem Deck unterstellen würde. Aber man hat unglaublich viele Legendaries drin und man kann dann dadurch, dass man sowas wie Giganta ausprobiert, also mal eine Mechanik wie Companion oder dass man andere Legends, die da drin sind, die vielleicht dann nicht mehr fünf Farben haben, aber trotzdem interessante Dinge tun, zum Beispiel die Rhiannon Angel of Rebirth, die dir deine Multicolored Creatures immer wieder zurückholt, wenn die sterben. Oder, was auch cool ist, die Nephilim, die nicht streng genommen Legendaries sind, aber es ist eins davon drin, also diese Rule Zero Commander aus dem alten Ravnica, die ja auch immer vier Farben haben. Ich glaube, das ist ein geiler Steinbruch, um sich über Dinge Gedanken zu machen oder dann auch mal zu gucken, macht diese eine Karte, die ich vielleicht einfach cool finde, macht die wirklich was ich möchte, oder macht die das nicht? Vielleicht finde ich einfach nur das Artwork cool und damit hat sich schon erledigt. Aber man kann es halt einfach ausprobieren und man hat wirklich eine Wagenladung von Legenden da drin und kann in jede Richtung gehen, weil die ja wirklich nicht ausgesucht wurden für das Deck aufgrund von was anderem als ihren Farben.
Ja, halte ich, also finde ich, hab dem nichts mehr hinzuzufügen. Wenn man Bock hat auf Five Color, dann ist das Deck ein guter Anfangspunkt und dann kann man sich ja einfach ausprobieren und schauen, in welche Richtung man das weiterentwickelt. Und wenn man dann merkt, man findet irgendwie den Joda, der diesen Fist of Suns-Effekt hat und 5 Mana als alternative Mana-Kosten erlaubt, lustiger oder Ramos oder so, dann kann man ja rüber upgraden. Und das ist sicherlich ein Deck, das zumindest jetzt von, also abgesehen davon, dass die Mana-Base halt einfach eine Precon-Mana-Base ist und man sich da nicht erwarten kann, dass man, also es wäre schön, in einer Welt zu leben, wo Wizards dann in so ein Deck halt die Shocklander reinpackt und so. In dieser Welt leben wir nicht, wie wir alle wissen. Das heißt, das ist vielleicht auch was man dabei lernt, ist, dass man ein Five-Color-Deck natürlich einfach auch, das steht und fällt mit der Mana-Base. Aber das kann man sich ja auch irgendwie anderweitig hinbasteln und dann kann man da ja einfach mal gucken, wie man das findet und in welche Richtung man damit gehen möchte.
5 Color Bases, Mana Color Bases funktionieren auch auf dem Budget, wenn es klug gebaut sind, und es ist einfach leider kein klug gebautes.
Ja, also das hatten wir ja schon öfter. Das liegt oft nicht dran, dass man jetzt, da müssen nicht die super teuren Länder drin sein, aber ein bisschen mehr Gedanken sollten drin sein. Ich glaube aber, das ist einfach so ein Precon-Ding. Das
sind keine Säuglersläufer.
Es gibt ja, wo wir gerade beim Thema Länder sind, noch ein zweites Deck, wo auch legendäre Länder bei einem der Commander eine Rolle spielen.
Ja.
Was könntest du Jochen? Meinen?
Jochen, was du musst jetzt die schwarzen Legenden hier erklären.
Also erstmal, es geht um Legends Legacy. Und ich finde das Konzept cool, dass die Hada, diese miese, manipulative Kröte, irgendwelche legendären Leute nimmt und die ihrem Willen unterwirft. Heißt ja auch so. Also der Commander ist die Hada Binder of Wills. Das Deck ist Mardu-Farben, also Rot, Weiß und Schwarz. Man kriegt die für Mardu und 1. Ist auch ein Planeswalker, habe ich ja gerade schon gesagt. Kann auch der Commander sein. Sonst wäre es ja ebenfalls witzlos, wie bei Jared. Und für ihr plus 2 kann man einer Legendary Creature bis zum Ende des Zuges, sogar bis zu dem nächsten Zug, also besser als die ganze Sache, als die normalen Dinge, diese Effekte, kann man Wachsamkeit, Lifelink und Unzerstörbarkeit geben. Und das ist dann tatsächlich cool bis zu deinem nächsten Zug, weil Unzerstörbarkeit schon geil ist.
Plus Vigilance. Das ist genau der.
Ja, ist schon sehr, Kombi. Sehr mächtig. Also das finde ich cool, die Fähigkeit. Denn bei minus 3 kannst du die obersten 4 Karten der Bibliothek aufdecken und darfst jede beliebige Anzahl von Legendaries, davon Legendary Cards, ist wichtig, auf deine Hand nehmen und den Rest in den Friedhof werfen. Und du kriegst auch noch einen Treasure Token für jede Karte, die in den Friedhof gewandert ist. Also man verliert nicht wirklich was. Und für minus 11, also das ist schon mal anders als bei Jared Cathalion, kriegt man die Kontrolle über alle Non-Land-Permanents bis zum Ende des Zuges. Die werden enttappt und kriegen Eile bis zum Ende des Zuges. Also hier Mass Mutiny mit allem. Also auch deine Artefakte lehnen sich gegen dich auf, wie auch immer.
Ja.
Und sie kommt mit 5 Loyalty ins Spiel. Die ist eigentlich ein cooler Planeswalker. Ich werde die nicht spielen, aus offensichtlichen Gründen, aber was sie kann, ist cool, finde ich. Und das ist vielseitig und interessant.
Die Mega-Insurrection quasi. Und es ist echt nicht zu Also die Keywords sind echt nicht zu vermissen. Weil Indestructible, Lifelink, Vigilance, egal was passiert ist, man kann einfach mit einer Kreatur angreifen und sich das Leben holen, im schlechtesten Case. Also selbst wenn man mit einem 5-5er angreift und der Gegner hat einen 6-6-Blocker.
Sogar, weil sie ja auch als Blocker da bleibt. Das heißt, du kriegst den Lifelink zweimal.
Wer wird dich dann noch angreifen? Wenn du einen Indestructible Lifelinker mit
Witwen verzweifelte hast. Leute.
Genau. Aber dann halt einen Boardwipe hinterher zu jagen, ist verdammt geil. Weil auch wenn es im letzten Deck hatten wir Doomblast, was 7 Mana ist und einer deiner Kreaturen überleben lässt als Boardwipe. Hier ist jeder Boardwipe, solange die Hada liegt, eine Doomblast, eine Karte, die für 7 Mana taxiert ist.
Und in den Farben Schwarz, Weiß und Rot gibt's auch den ein oder anderen Boardwipe. Soll schon vorgekommen sein.
Richtig. Stimmt,
aber nur wenige visieren Planeswalker an. Das heißt, man hat den Vorteil, dass man immer eine Kreatur von sich rettet und noch die Hada.
Ja. Das heißt, wenn alles schief geht, kann man mit die Hada einfach Boardwipe Tribal bauen. Das ist nicht verkehrt.
Das ist immer eine Möglichkeit. Aber tatsächlich ist halt die Minus verrückt, weil lass mal kurz Mathe machen. Was passiert mit die Hada, mit ihr der Minus? Du zahlst 4 Mana, du minus die Hada, minus 3. Du hast 4 Karten oben auf deiner Bibliothek. Ah, Mist. Keins davon war eine Legende. Ich ziehe keine Karte. Ich mache 4 Treasures. Du hast gerade 4 Mana ausgegeben, um 4 Treasures zu machen. Das heißt, du hast effektiv genau 0 verloren. die zu casten.
Aber 3 Loyalty verloren. Es gibt immer eine Kost. Es gibt immer Kosten, Freddy.
Ja,
das,
du hast 3 Loyalty verloren. Aber nee, warte mal. Du hast 4 Mana gezahlt, 4 Mana zurückbekommen und hast immer noch einen 2 Loyalty Planeswalker liegen.
Das stimmt.
Sogar für 0 geplust.
Planeswalker für umgekriegt mit 2 Loyalty, die ins Spiel kommt. Wenn du eine Karte, du kannst natürlich auch noch eine Karte auf die Hand nehmen, dann hast du zwar 1 Mana gezahlt, aber dafür noch eine Karte gezogen. Also, das ist schon nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen trotzdem eine hohe Kosten für die minus 3, was ich allerdings gerechtfertigt finde, weil du kriegst halt auch wirklich was Cooles dafür. Der gierige Bastard in mir möchte das halt jede Runde machen. Das geht mit der minus 3 nicht ganz so einfach. Da musst du ein bisschen rumtricksen. Aber trotzdem auf jeden Fall eine coole Fähigkeit.
Ich glaube, wenn das ein Spell wäre, also wenn nur diese Fähigkeit ein einzelner Zauberspruch wäre, würde den jeder haben wollen, weil der ist geil. Weil entweder du ziehst 4 Karten für 4 Mana, würde er wahrscheinlich noch irgendeine Zusatzkosten haben, wie Fritz ja schon gesagt hat, oder du machst halt 4 Mana oder irgendeine Kombination davon, was alles cool ist. Also, die ist schon, ich mag Jared Cathalion, aber ich glaube, die Hader würde ihn ihrem Willen unterwerfen.
Das Ding, relativ leicht. Das Ding halt bei die Hader ist so ein bisschen, diese Ultimate ist eine dieser Ultimates, die Leute richtig nicht haben wollen. So, also das wissen wir von dem anderen. Es ist wirklich schlimm, seit ich jetzt einen Monat nicht gepodcastet habe, fallen mir die Kartennamen nicht mehr ein. Dieser 5-Mana-schwarze Planeswalker, der in der Ultimate alle Kommande übernimmt.
Tevesh Zat.
Genau, das wissen wir von Tevesh Zat. Oh. Das ist auch eine Ultimate, die kostet sehr viel. Es dauert eine Weile, bis du dort bist. Und du hast 3 Leute am Tisch, die auf jeden Fall nicht wollen, dass du an diesen Punkt kommst. Das heißt, du musst gucken, wenn du diese Ultimate von Dihada auslösen möchtest. Und -11 ist eine ganze Stange, auch mit +2 dauert es ein bisschen, bis du dort bist. Musst du sie gut beschützen können. Und jetzt ist die Frage bei dem Deck, so wie es kommt, kann das das? Gibt eine Menge legendäre Beatsticks, die alle aber eher so ein bisschen auf Attack getrimmt sind, ne? Also es ist eigentlich ein klassisches Aggro-Deck, so wie es jetzt erstmal daherkommt, das Precon, ohne Veränderungen.
Geht ein bisschen in die Richtung von Aggro-Decks, aber einer der Vorteile an Aggro-Decks ist, sobald sie Vigilance haben, sind sie auch sehr stark auf der Defensive. Deswegen wäre das wahrscheinlich mein erster, wenn ich jetzt in der Situation bin, ich habe das Deck gekauft. Man kann sich überlegen, den Sekundär-Commander zu nehmen, tatsächlich, wenn man mehr in die Aggro-Schiene gehen möchte mit legendären Beats. Oder man möchte ein bisschen in die Late-Game-Schiene gehen mit Dihada und da möchte ich natürlich ein bisschen mehr Protection einbauen. Und die erste Form von Protection wäre, irgendeine Art von Vigilance einzubauen. Oder eine Möglichkeit, Vigilance zu haben, weil so fängt nämlich an, deine Dihada zu überleben, die Angriffe. Sei es jetzt halt durch, sei es jetzt dadurch, dass sie halt auch noch ihre eigene Fähigkeit hat, aber die eigene Fähigkeit ist zwar eine Defensive, bringt aber einen nicht so weit die Plus. Vor allem, weil man möchte ja vielleicht trotzdem mal die Minus verwenden. Ich finde das Deck sehr stark, wie es kommt out of the box tatsächlich. Ich finde, es hat eine relativ große Stimmigkeit und auch wenn es suboptimale Karten dort drin gibt, wie jetzt halt den Tajik Blade of the Legion, den ich jetzt halt leider nicht so gut finde in dem Fall, die sind leicht ersetzbar. Also zum Beispiel kannst du den Tajik durch den Mentor Tajik ersetzen, der besser in die Idee passt und wenn man und in das Boardwipe-Thema reinspielt, weil der andere Tajik sagt, Kreaturen von dir nehmen keinen Non-Combat-Damage. Ja. Wenn ich dann einen einen Damage-basierten Boardwipe spiele, wie einen Blasphemous Act, hey, Tajik überlebt es wahrscheinlich auch noch, weil den kannst du mit Dihada Indestructible geben.
Ich vermute übrigens, dass das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn nur 2 Commander-Decks rauskommen. Das war ja jetzt öfter so. Da merkt man schnell, wenn eine Diskrepanz in Tempo zum Beispiel zwischen den Decks besteht. Und wenn man jetzt einfach unvorbereitet den Painbow nehmen würde und dann Legends Legacy, würde, glaube ich, Legends Legacy relativ schnell immer über den Painbow drüber walzen, weil es einfacher ist mit der Mana-Base, es ist aggressiver angelegt und du wirst halt auch belohnt dafür, dass du ein bisschen aggressiver ist. Was aber auch wieder cool ist, weil ich finde nicht, dass sowas wie Aggro als solches, das ist jetzt nicht reine Aggro, aber es ist ein eher aggressiv ausgerichtetes Deck. Ich finde, das sollte schon auch in Precons vorkommen und das passiert auch nicht so oft. Weil man will natürlich Leuten Commander zeigen und wir hatten es ja schon in unserer Aggro-Folge. Aggro gilt halt so ein bisschen als die schwächste Strategie in Commander. Das heißt, man kann da auch sehr schnell irgendwie in eine Sackgasse geraten, wenn man jetzt irgendwie das entsprechende Deck nicht ordentlich baut oder es unspaßig macht. Es kann ja ordentlich gebaut sein, aber unspaßig. Und ich glaube, das ist bei dem jetzt nicht so. Also man kann in die Red Zone gehen, man kriegt was. Das ist ein bisschen, das andere hat das auch. Also du hattest es ja vorhin, Fritz, dass es für Einsteiger gedacht ist. Ich glaube, man hat viel Spaß damit, weil auch hier passiert die ganze Zeit was. Ja. Und man kann Leute verkloppen und man kann den Jared kaputt schlagen und
Get wrecked, Jared. Ich stimme euch zu, ich find's auch von den beiden Decks, wenn ich jetzt mir eins von beiden zulegen müsste, würde ich mich wahrscheinlich für das hier entscheiden, weil ich persönlich auch den Sekundärcommander, wir haben noch gar nicht gesagt, was genau der macht, der Shanit oder die Shanit Sleeper Scourge.
Ich hat zwei, vier Menace. Es ist ein Typ, ich weiß es aber auch nicht genau.
Ein Mensch auf jeden Fall. Ein Human Knight mit zwei, vier Menace kostet eins und rot, weiß und schwarz. Und gibt anderen legendären Kreaturen, die du kontrollierst, auch Menace. Also sprich, können nur von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und immer wenn du ein legendäres Land ausspielst oder einen legendären Zauberspruch castest, dann ziehst du eine Karte und verlierst ein Leben. Finde ich persönlich ganz interessant, gerade auch wegen dieser legendären Land-Clause. Das kann, glaube ich, relativ mächtig werden, weil es gibt sehr, sehr viele legendäre Länder mittlerweile. Das sind auch oft welche, die dann zum Beispiel gar nicht mal unbedingt getappt ins Spiel kommen. Sowas wie Flagstones of Chokehair zum Beispiel, die einfach im Prinzip wie eine Ebene sind. Außer wenn sie sterben, kriegst du noch mal eine Ebene aus deiner Bibliothek ins Spiel. Aber wenn du wirklich quasi nur für das Land als Landfall eine Karte ziehst, wir wissen alle, dass das durchaus mächtig ist. Also Tatjova und Konsorten sind nicht umsonst bekannt als ziemlich krasse Value-Commander. Und das in Mardu zu haben und dann noch mit den legendären Zaubersprüchen, finde ich witzig, fände ich einen interessanten Upgrade-Path. Ist auch relativ klar, in welche Richtung das geht. Also einfach solide Linsensuppe Aggro auf die Nüsse so. Aber das ist ja cool, kann man ja machen. Und ich glaube, wenn jetzt da Leute draußen sind, die sich überlegen, sie haben nur Geld für eins von beiden Decks, und sie möchten das kaufen, was der Fritz vom Commander Kompass cooler findet, dann würde ich das Legends Legacy empfehlen und nicht den Fünf-Color-Haufen. Aber wenn Leute am Fünf-Color-Haufen Spaß haben, dann by all means habt Spaß damit. Auch das ist überhaupt nicht, ignoriert einfach, was ich hier gesagt habe und habt Spaß mit, was auch immer ihr Spaß habt.
Ich glaube, man kann es schon so stehen lassen, dass der gesamte Commander Kompass wahrscheinlich eher Fan von Legends Legacy ist. Wie gesagt, das andere hat auch seine Vorteile, aber das ist halt, es liegt mir auch näher, es ist nur eine Farbe von Boros weg.
Ja.
Und Leute zu verhauen ist eigentlich witzig in Commander. Lasst euch nichts einreden, das macht Spaß. Nehmt einfach so einen großen Zahnradknüppel wie Shanit, was übrigens eine saucoole und unglaublich blödsinnige Waffe ist, und dann drauf da.
Und drauf da.
Schön mal in die Fresse.
So.
Genau.
Das ist ein gutes Stichwort, oder Freddy? Für
so.
Teil 2 der heutigen Folge, und zwar unseren eigenen Deckideen. Und da geht's jetzt direkt genau. Los mit Dihada.
Unsere eigenen Deckideen, die wir jetzt halt vorstellen werden, sind einfach nicht nur aus den Precons, sondern tatsächlich Decks, die uns aus Dominaria United interessieren. Und ich habe ein paar Möglichkeiten dafür gehabt, weil ich quasi mein Chatterfang-Deck in jemand anders umbaue, in Nemata. Aus den neuen. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich dafür entschieden, die Hada zu bauen. Aus dem Grund, in Dominaria United kann ich nur eine Sache sagen. Die Rakdos-Legenden sind so dermaßen based in ihrer Existenz und Allgemeinheit, dass ich die irgendwie spielen muss. Es ist nicht möglich, dass ich kein Rakdos-Deck daraus mache. Und deswegen habe ich mich für die Hada entschieden, die alle davon spielt. Ich könnte jetzt eine Sache, die sehr stark ist an die Hada, ist eben, dass sie Minusfähigkeit Dinge in den Friedhof legt. Die obersten vier Karten werden in den Friedhof gelegt. Und ich mache halt dann viel Treasures oder habe einfach den Futter, den ich möchte, zum Reanimieren. Deswegen sind sehr viele Drachen drin. Sowas wie eben jetzt in den Deck ist auch dieser Bladewing the Risen drin oder Bladewing the...
Der neueste, Deathless Tyrant, meinst du den?
Ja, genau. Aber beide spiele ich, weil ich nämlich als Top-End ein großes Drachen-Reanimator-Deck habe. Bladewing the Risen kann einen Drachen aus dem Friedhof reanimieren. Was natürlich cool ist, wenn die Hada einen will und dann die Mana gibt, um einen Drachen zu spielen, der dann eben einen Drachen reanimiert. Wie jetzt der neue, der Deathless Tyrant, der, wenn er angreift, einen Haufen Zombies macht.
Drachenception.
Genau. Der macht, wenn Bladewing Deathless Tyrant deals combat damage to a player or planeswalker, for each creature card in your graveyard, create a 2/2 black zombie knight creature token with menace. Teurer Drache, hat aber Flying und Haste. Und deswegen reanimiert wird, ist geil. Dann haben wir den Vorteil, es gibt natürlich auch ein paar coole Mardu-Drachen. Wie dieser wie Piru die Launische. Piru the Volatile. Piru die Launische. Okay. Ist eine sehr coole 8-Mana-Legende. 2 Rot-Rot, Weiß-Weiß, Schwarz-Schwarz. Für ein Elder Dragon mit fliegend Lebensverknüpfung und zu Beginn deines Versorgungssegments opferst du Piru die Launische, es sei denn, du bezahlst Rot, Weiß, Schwarz. Und wenn Piru stirbt, fügt sie jeder nicht-legendären Kreatur 7 Schadenspunkte zu. Ha, wer interessiert sich denn dafür Legenden und lässt sie Dinge am Leben? Ja, das ist die Harder-Deck.
Vor allem das Coole ja daran ist auch für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal von der Karte hören, dass sie 7 Schaden auf alle Kreaturen macht, triggert auch natürlich nochmal Life-Gain. Also das heißt, du bekommst quasi eine Menge Leben. Und damit ist Piru, die ist ja sozusagen nach diesem Elder Dragon Cycle gebaut, also Original Nicol Bolas und Konsorten, Chromium und so weiter, die sind alle nicht so super gut, weil du sie halt in der Regel am Board haben möchtest und dann musst du immer diese blöden Upkeep-Kosten zahlen. Bei Piru geben dir die Upkeep-Kosten die Möglichkeit, sie nicht zu zahlen, dann wird sie geopfert und dann kriegst du diesen geilen Board-Wipe-Effekt mit dem Lifelink drauf.
Genau.
Und das Coole ist natürlich,
aber halt leider,
dass du viel Reanimate in dem Deck hast.
Ja. Man muss dazu sagen, der einzige Nachteil an Piru, sie sitzt halt nicht aus irgendeinem Grund in einem Ohrensessel in einer Bibliothek und macht so Sachen wie Pfeife rauchen oder so, denn das ist das Einzige, was Elder Dragons offensichtlich tun. Schaut euch mal die Original, also wenn ihr das jetzt hier hört,
Chromium macht kurz
Pause,
nicht.
Schaut euch die Original Elder Dragons an. Das ist absurd.
Chromium also, aber auch Original auch ist dieser BMW-Drache, der da quasi so poliert und Feuer speit irgendwie.
Ja.
Aber die anderen, ja, das stimmt.
Auf jeden Fall super. Unbedingt anschauen, das ist immer lustig. So erfreut mich auch nach Jahren immer noch.
Ja. Aber Entschuldigung, Freddy, wir wollten dich nicht durcheinander bringen.
Na, es passt schon. Was glaubt ihr, was mache ich, wenn ich ein Board mit einer Piru the Volatile gewiped habe? Naja, wenn ich einen Lagoboss
Hand of the
Hate.
Ja. Du reanimatest alles von allen Leuten unter deiner Kontrolle?
Eventuell mache ich das mit Lagomos Hand of the Hatred. 1 und Rakdos für den Human Shaman 1-3, der in Beginning des Combats deines Turns eine 2-1 roten Elemental Creature Token mit Trample und Haste macht, die du am Ende opfern musst. Nicht so stark, aber wenn 5 Kreaturen in einer Runde gestorben sind, kannst du Lagomos tappen und du suchst eine Karte aus deinem Deck und nimmst sie einfach auf die Hand. Das könnte sowas sein wie ein Thrilling Anchor, was jede Kreatur für 5 Mana, schwarz, jede Kreatur, die in dieser Runde gestorben ist, wiederbelebt unter meiner Kontrolle.
Das finde ich cool, wenn ich kurz einhaken darf. Was ich immer mag, das wird auch nachher, wenn ich mein Deck vorstelle, und das mag ich jetzt an dem, was du gerade gesagt hast, ich mag es, wenn Decks so kleine Mini-Sub-Themes haben, die sich beziehen auf Aspekte vom Commander. Das heißt jetzt quasi, wenn du Thrilling Anchor spielst und alle Kreaturen von allen Leuten übernimmst auf die Art und Weise, dann quasi bezieht sich das für mich in meinem Kopf ein bisschen auf die Ultimate von Dihada. Und ich mag diese schöne Ästhetik, dass quasi so jede der Ultimate oder jede Ability von einer Commander-Kreatur im Deck wieder eigene Entsprechungen hat.
Richtig, und es ist auch gar nicht so schlimm, wenn Dinge sterben, weil auch wenn er nicht aus den Set ist, Kardur, jedes Mal, wenn er reinkommt, werden alle Kreaturen quasi gegoadet, der Gegner. Also sie müssen sich angreifen und das bist nicht du. Es ist sogar eine stärkere Version davon, weil das sogar funktioniert, wenn die Leute Kreaturen danach spielen. Und immer, wenn angreifende Kreaturen sterben, nehmen sie einen Schaden. Also auch wenn die Leute meinen kleinen 2-1er blocken, nehmen sie Schaden. Garna ist auch eine sehr coole Raktus-Legende.
Garna Bloodfist
of Kelt. Nein, Garna Bloodfist of Kelt. 1 schwarz, 2 rot. 4-3. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbst, ziehst du eine Karte, wenn sie angreifend war. Das zählt auch für Token, wie zum Beispiel den Lagomos 2-1 Token. Wenn der geblockt wird und stirbt, ziehe ich eine Karte. Und allgemein, wenn Kreaturen von mir sterben, wird ein Schaden gepinkt. Irgendwo lappert sich da auf einmal so viel schöner Schaden an. Ach, und dann haben wir noch die nächste Raktus-Legende aus dem Set, die in das Deck passt. Rivers of the Claw. Was passiert, wenn mir die Harder weg ist und ich das Mana brauche? Rivers of the Claw ist 1 und Raktus, der mir Drachen aus... Einmal pro Runde darf ich einen Drachen aus dem Friedhof casten. Er hat Menace. Immer wenn ich einen Drachen aus dem Friedhof caste, wenn er stirbt, geht er ins Exil stattdessen. Das ist so das kleine Kaviat. Aber du kannst ihn für 2 Mana in jeder Kombination von Farben tappen und bekommst dafür Mana, dass du, also bekommst 2 Mana, dass du für Drachenspells verwenden kannst. So baue ich quasi mein Dihada als ein Deck, das ich versucht selbst zu millen, Drachen in den Friedhof zu bekommen und dann mit den Drachen so kleine Tokens und Dinge, die sterben und Dice-Trigger auszunutzen, hier links und rechts an sich. Mit Drachen, die sich ums Sterben kümmern, mit Drachen, die sich ums Boardwipen kümmern oder halt auch
Boardwipe
selbst. Und allgemein ist es halt alles noch sehr cool, weil ich kann extrem viel Schaden in den Deck nehmen, weil die Harder gibt mir Lifelink und Drachen sind stark und Pyro hat Lifelink und
machst du den roten Drachen aus dem Original Kamigawa rein, den legendären, der, wenn er stirbt, 5 Schaden auf alle Kreaturen macht?
Mir fällt gerade sein Name nicht mehr ein. Ist der drin.
Hell
der
ist ja auch eine Legende.
Ist Ryusei drin. Genau. Also es ist, es ist der aktuelle Weg, wie ich gerade versuche, die Harder zu bauen. Das ist mein Ziel. Ich bin gerade die ganze Zeit am Hadern von Drachendecks.
Am Dihadern?
Ich bin am Dihadern von Drachendecks. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine verdammt coole oder eine richtig interessante Version, weil es so diese schöne Brücke ist zwischen zwischen Creature Dice Matters und gleichzeitig darf ich viele Karten, die ich halt einfach liebe, spielen, wie den Drachenmagier. Ja. Meine erste Rare überhaupt.
Das habe ich letztens zum allerersten Mal geschafft, denn normalerweise wird er immer zerstört, bevor der connected. Dann habe ich es geschafft, habe einen Werwolf-Spieler komplettes Spiel ruiniert. Der hat mich dann getötet, aber es ist egal. Ich habe ihn fast zum Weinen gebracht, also zum Heulen, wie es sich für Werwölfe gehört. Und das war irgendwie schön, denn den Drachenmagier liebe ich absolut. Aber man kann ihn halt nicht überall spielen und ja, ich wollte nur meine Freude zum Ausdruck bringen, dass der Drachenmagier da drin ist. Der sollte überall sein, der ist geil.
Ja, ich finde, es klingt auf jeden Fall epic. Es ist ein richtig schönes Deck. So, wer mag nicht Drachen? Drachen sind... Also ich finde, ich bin froh um Decks, die wirklich jetzt nicht Five-Color-Drachen-Decks sind, weil das stößt mir irgendwie immer so ein bisschen sauer auf. Auch dieser neue zweiköpfige Drache in dem Painbow-Deck, den finde ich irgendwie cool, aber irgendwie regt mich das auch auf, dass der Five-Color ist, weil irgendwie für mich sind Drachen einfach rot. Ich bin da ein Old Man, der seine Fist an die Skies quasi schüttelt. Und deswegen finde ich das super und das ist cool. Und ich finde auch, dass es ist nicht einfach nur so ein ganz dumpfes Aggro, ich hau auf euch drauf-Deck, sondern es hat irgendwie diese lustigen Friedhofssynergien. Du opferst Sachen, du bringst sie zurück, du reanimierst sie auf lustige Arten und Weisen. Das kann ich nur gutheißen. Und insbesondere, weiterer kleiner Fun-Fact für das Commander Kompass Pubcrawl-Quiz. Ich sage ja immer, mein allererstes Commander-Deck war Riku, aber ganz hochoffiziell war mein allererstes Commander-Deck war Bladewing the Risen. Weil damals, als 2011 die ersten Commander-Decks rauskamen, waren die überall ausverkauft. Und wir haben dann irgendwie... Wir wollten uns in München diese Decks kaufen und dann haben wir es nicht gekriegt und dann mussten wir irgendwie so ein paar Tage warten und dann hatten wir aber alle Bock, trotzdem irgendwie schon Commander zu spielen und dann habe ich mir ein Bladewing the Risen Deck gebaut aus so meinen Haufen, die ich so rumliegen hatte. Und das war auch ein Drachen-Reanimator Deck. Das heißt, Freddy, ich kann das nur absolut gutheißen, was du da machst. Kriegt ein Spiel von mir.
ich mag halt dran, dass es so diese, dass es den Kern von Dihada halt ausnutzt, nämlich, dass man muss keine Furcht haben beim Spielen, und das ist cool, weil generell bin ich immer dafür, dass man gar nie Furcht hat beim Spielen, aber man, dadurch, dass man seine, dass man wichtige Stücke auf seinem Board, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich mag diese Ghana Bloodfist of Kelt, weil die halt in dem Fall mir jetzt einfach, entweder sie pinkt euch oder ich ziehe Karten, aber man kann diese wichtigen Stücke, die kann man mit Dihada beschützen. Und dann kann man trotzdem einfach drauf losgehen und dann, egal was passiert, es wird irgendwas, also du sitzt nie da, wirst gewiped und musst dann, guckst in die Röhre, hast nur noch 3 Karten auf der Hand und das Spiel ist einfach nur noch langweilig, sondern es, ja, da passiert immer was, da kracht's und brennt's einfach in jedem Eck. Und deswegen bin ich ja so ein bisschen traurig, dass die Hader die falschen Farben hat, weil sie schon cool ist, was das angeht. Und ich mag auch Ghana eigentlich. Aber ich kann ja durchaus auch Farben, Karten mögen, die nicht meine Farben haben. Deswegen, das finde ich halt, und auch so, wie du es beschrieben hast, Freddy, das ist einfach ein Deck, wo man furchtlos in den Kampf stapft und dann einfach mal schaut, was passiert.
Und das ist
außer Freddy, verkehrt. Der weiß immer schon vorher, was passiert, aber ich weiß es erst, wenn der Kampf begonnen hat.
Auch wenn es Drachen ist, es ist halt voll dieser Aspekt von, du bist dieser hinterhältige Drache, weil meistens ist ja, ja. Ein Drache gefährlich, nur weil es eine riesen Eidechse ist. Ein Drache ist auch gefährlich, weil er klug ist, weil er manipuliert.
Drache,
ja.
Also ein klassischer, wie heißt der, also Glaum und so, wie gefährlich. Sie alle heißen. Nee.
Ich wäre nur gefährlich, weil ich eine riesige Eidechse wäre. Freddy und Fritz sind dann diese normalen klassischen Drachen. Ich bin eher der Lindwurm, der um so einen Brunnen rumliegt. Aber komm meinem Brunnen nicht zu nah.
Wenn ihr mir genug Döner liefert, dann ist halt auch euer Dorf okay. Ja. Macht's guten Döner, dann greife ich wieder an.
So, ich würde sagen, wir können weitergehen zum nächsten Deck, wenn ihr Lust habt. Ja. Und ich würde einfach mal in die Bresche springen, weil es ist soweit. Die lange Queste hat ein Ende. Endlich gibt es ein Grixis-Deck von mir. Hoffentlich. Es wird jetzt so ein bisschen auch für mich darum gehen, mal von euch einen Input zu holen, in welche Richtung das geht. Und übrigens auch gerne, ihr Leute da draußen, wenn ihr Lust habt, Kommentare zu hinterlassen, hier auf YouTube zum Beispiel, in welche Richtung dieses Solkanar-Deck gehen soll, das ich jetzt baue, oder auch generell eure Gedanken zu dem Dihada-Deck oder zu dem Deck von Jochen nachher gerne unten in die Kommentare. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, genau, ich habe es gerade schon gesagt. Solkanar The Tainted. Ich habe ja schon geraved über den in unserem Spiel oder Exil. Ich finde den sehr, sehr lustig. Der hat 5/5, eine lustige Artwork. Und der kostet 2 farblose und ein Rot, ein Schwarz und ein Blau, also Grixis-Farben. Und er sagt, at the beginning of your end step, choose one that hasn't been chosen. Also wähle aus den folgenden 4 Fähigkeiten eine aus, die noch nicht ausgewählt wurde. Entweder du ziehst eine Karte, oder jeder Gegner verliert 2 Leben und du kriegst 2 Leben. Oder Solkanar the Tainted fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker bis zu einer Kreatur, er muss das nicht machen, 3 Schadenspunkte zu. Und die letzte Fähigkeit, wenn du quasi jede dieser, das eine, ne, ist die blaue Fähigkeit, das zieht die Karte, die schwarze Fähigkeit ist der Life Drain und die rote sind 3 Schadenschießen. Wenn das alles mal passiert ist, dann schickst du Solkanar ins Exil und er kommt zurück unter der Kontrolle von einem Gegner. Und dieser Gegner, diese andere Spielerin, kann dann wieder die 3 Fähigkeiten selber machen und dann geht Solkanar wieder und kommt unter Kontrolle von einem anderen zurück und so weiter. So geht es immer weiter, hoffentlich, wenn Solkanar nicht stirbt.
So läuft das natürlich.
So, ich finde das funny. Ich mag Commander, ich mag Karten, die dich so ein bisschen, die mich dazu anregen, mal zu überlegen, was für ein Deck könnte das sein, die nicht ganz offensichtlich von vornherein sind, was für ein Deck das ist. Und ich hatte, glaube ich, in unserem Spiel oder Exil gesagt, meine erste Intuition war ein Life-Gain-Deck in Grixis-Farben oder einfach ein Blink-Deck. Und ich habe jetzt beim Basteln aber noch was entdeckt, was ich noch lustiger finde. Und zwar wollte ich immer schon mal ein Deck bauen. Ich habe es versucht in meinem Salamander-Deck mit diesen ganzen Karten, die Kontrolle austauschen von Kreaturen. Das heißt, ich gebe jemandem eine Kreatur und krieg dafür eine andere Kreatur zurück. Mit sowas wie Roll Reversal, also dieser Izzet-Zauber, der kostet 1 blaues, 2 rote, glaube ich, und man tauscht die Kontrolle über 2 bleibende Karten, die einen Typ teilen, kann man austauschen. Und das Lustige ist, dass ich mir eben, also, oder was ich persönlich einfach lustig finde, quasi, ich spiele Sol-Kanar, ich kriege den ganzen Value, ich nehme mir diese ganzen Fähigkeiten. Und in dem Zug, wo er dann sowieso das Spiel verlassen würde und bei jemand anderem zurückkommen würde, spiele ich dann so ein Role-Reversal, gebe dem Jochen meinen Sol-Kanar, nehme mir seine fetteste, coolste Boros-Legende oder Boros-Kreatur dafür. Die gehört dann mir, dann ist Jochen dran. Und Jochen hat nichts anderes, bleibt ihm mehr übrig, als die letzte Fähigkeit von Sol-Kanar auszulösen, weil alle anderen schon ausgewählt wurden. Und er geht gleich wieder weg von Jochen. Jochen wird in den seltenen Fällen, wird er dann mir den Sol-Kanar direkt zurückgeben. Das passiert, glaube ich, eher dann weniger. Der wird ihn halt an Freddy geben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch den Sol-Kanar direkt wieder zu mir kriege. Aber es ist einfach lustig. Und ich finde es funny. So, ich will das einfach machen, weil ich einfach sage, hier Jochen, du kriegst hier diesen Sol-Kanar. Viel Spaß damit. Ups, jetzt ist er schon wieder weg. Da habe ich einfach, da werde ich lachen. Und wenn er dann bei Freddy rumliegt, quasi das ist der erste Aspekt, der auf jeden Fall in diesem Deck drin sein wird, sind diese Exchange-Control-Sachen. Der zweite Aspekt, der auf jeden Fall in dem Deck drin sein wird, ist doch ein bisschen Blink. Es wird nicht so ein komplett krankes Blink-Deck, aber es wird dann genug Blink drin sein, dass dann eben, wenn Sol-Kanar bei Freddy liegt, ich dann eben irgendwie Planar Incision oder sowas darauf spiele. Das ist ein Instant in Blau, der kostet ein farbloses, ein blaues. Schicke ein Artefakt oder eine Kreatur ins Exil und dann bringe sie aufs Spielfeld zurück unter der Kontrolle ihres Besitzers mit einer +1/+1 Marke. Das heißt, ich kann dann meinen Sol-Kanar bei Freddy ins Exil schicken, er kommt bei mir zurück, hat noch eine +1/+1 Marke, ich kriege wieder den ganzen Value, darf wieder eine Karte ziehen, darf wieder Life Drainen, darf wieder Schaden schießen, wenn er lang genug lebt und dann exchange ich ihn wieder jemandem. So, das sind also die Elemente, die ich gerne drin hätte in dem Deck und dann ist jetzt so ein bisschen so die Frage, in welche Richtung geht's dann noch? Also zum einen, wenn ich schon Sachen austausche, möchte ich Leuten auch noch andere Sachen geben. Und es gibt dann ein paar Sachen, die auf jeden Fall, also da gibt's dann extrem viel Karten, die man reintun könnte, die irgendwie für die anderen Leute blöd sind und ich krieg dafür was Cooles. Also sowas wie irgendwie Priest of the Blood Rite zum Beispiel. Das ist nicht die mächtigste Karte ever, aber eigentlich ganz funny. Der hat 2/2, kostet 3 und 2 schwarze. Wenn er ins Spiel kommt, kriege ich einen 5/5 schwarzen Dämonenkreaturenspielstein mit fliegend. Und am Anfang von meinem Upkeep verliere ich 2 Leben. Und wenn ich jetzt also diesen Priest dann eben mit irgendjemandem tausche, dann bekomme ich den Dämonentoken. Das ist auch ein ETB, der wieder synergiert mit den Blink-Zaubersprüchen, die im Deck sind. Und die andere Person kriegt dann halt einen 2/2-Typ, der in jedem Upkeep ihr Schaden macht und muss mir dafür wieder ihre bestes Permanent geben. Das ist das eine und das andere sind so ein bisschen Karten, die ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich das lustig finde, wenn es so ein Mini-Theme in dem Deck gibt, was zum Commander passt. Und dieses Choose One That Hasn't Been Chosen gibt's nicht so häufig, aber es gibt's auf 2 Karten, die beide gut zu dem Theme passen. Das eine ist Captive Audience, die kennen, glaube ich, viele. Das ist eine Karte, die ich eh schon ewig mal spielen wollte. Kostet 5 und schwarz und rot, ist eine Verzauberung. Kommt ins Spiel unter der Kontrolle von einem Gegner und hat auch wieder dieses am Anfang vom Upkeep muss man was wählen, was nicht bereits gewählt wurde. Entweder wird dein Leben auf 4 gehen oder du musst die Hand abwerfen oder jeder Gegner kriegt 5/2/2 schwarze Zombie-Kreaturen-Tokens. Das hat jetzt mit dem Exchange-Control noch nicht so viel zu tun, weil es direkt unter die Kontrolle von anderen Leuten zurückkommt. Das andere ist der Demonic Pact. Auch da wieder ein Enchantment 2 und 2 schwarz. Und am Anfang vom Upkeep wähle ich eins, das noch nicht gewählt wurde. Erstes ist, der Demonic Pact fügt einer Kreatur oder einem Spieler 4 Schaden zu, ich krieg 4 Leben. Das zweite ist, irgendein Gegner muss 2 Karten abwerfen. Das dritte ist, ich ziehe 2 Karten. Und das vierte ist, you lose the game. Und da ist es natürlich ähnlich wie mit dem Sol-Kanar. Da kann ich die ersten 3 Effekte selber mir nehmen und dann, bevor der vierte Effekt triggert, gebe ich den Demonic Pact an den Freddy und Freddy hat dann irgendwie noch ein bisschen Zeit, vielleicht einen Turn-Cycle, um dieses Enchantment wieder loszuwerden. Oder er muss halt den vierten Modus auswählen. Das ist dann leider eben das, was in diesem Vertrag drinsteht. Und wenn ich dann also quasi diese ganzen Sachen mache, dann ist jetzt so eine mögliche Richtung für das Deck Blim und diesen John Irenicus zu spielen, die ich cool finde, die noch stärker Sachen verteilen. Also beide haben quasi, ich sag jetzt nicht, was die im Detail machen, das würde so ein bisschen zu weit führen. Guck die gerne auf Scryfall nach. beide geben quasi Kreaturen oder Permanents von mir an Gegner und generieren dadurch Vorteile. Ich glaube aber, dass das so ein bisschen nicht die Richtung ist, in die das Deck gehen wird, weil, und da wäre jetzt meine Meinung, würde mich jetzt eure Meinung dazu interessieren, ich glaube, dass das zu viele Moving Pieces dann werden. Weil Solkanar selber für diese Tainted Gifts-Strategie gar nicht so viel macht. Also es ist nicht wie Cedru oder wie Blim oder John Irenicus als Commander, dass ich das auf jeden Fall habe und dann mein Deck vollpacken kann mit lauter so Sachen, sondern ich muss quasi das Blöde haben, was ich dem Gegner gebe, und das, um ihm den Gegner, um das dem Gegner zu geben. Und das ist so ein bisschen viel. So. Deswegen, glaube ich, ist mir das ein bisschen zu wackelig als Strategie. Und was ich dann, glaube ich, lustiger finde, ist, das so aspekthaft drin zu haben und hauptsächlich dann einfach so ein cooles Tricks und lustige Effekte-Deck zu bauen. Also mit Sachen, die Ziele verändern, mit Domineering Will, um Karten hin und her zu schieben, Reigns of Power, um eben meine Permanents und die von einem, meine Kreaturen und die von einem Gegner auszutauschen. Und dann so ein paar lustige Sachen, die man eben auf Solkanar spielen kann. Also Suspend zum Beispiel, dieser Instant, der ein blaues kostet und eine Kreatur ins Exil schickt und sie kriegt zweimal Suspend. Das heißt, nach zwei Zügen kommt sie unter meiner Kontrolle ins Spiel zurück. Also verschiedene solche Geschichten. So, das ist, glaube ich, dann eher so das, die Richtung, in die das Deck gehen wird. Also so ein bisschen hin und her tauschen schon. Ich habe auch noch kein Steel-Deck. Ich habe ewig kein Steel-Deck mehr gehabt, dass das Theme hat. Ich nehme mir Sachen. Ich überlege, so ein paar Threaten-Effekte reinzupacken, also dass ich auf lustige Arten und Weisen Kreaturen klaue, dass ich sie für eine Runde mir nur hole und dann mit irgendwie Tassa oder einem dieser Blink-Spells quasi so blinke, dass sie dauerhaft unter meiner Kontrolle bleiben. Aber das ist so die grobe Richtung. Also ist auch nichts, was noch nie da gewesen ist, aber es ist ein Deck, das ganz viel von dem erfüllt, was ich gerne bei Commander-Decks habe. Es ist macht die Sachen auf den Ticken eine andere Art und Weise wie andere Decks von mir. Und es hat viele Tricks in der Hinterhand und viel lustige Instant-Speed-Sachen, die ein bisschen auch untypischere Effekte sind, die man vielleicht jetzt nicht ständig sieht. Also eben sowas wie Sudden Substitution zum Beispiel, dieser blaue Zauberspruch für zwei Mana und zwei blaue mit Split Second. Tausche die Kontrolle über eine Kreatur und einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch aus. Das ist halt auch immer eine lustige Karte, wenn die gespielt wird, finde ich.
Also, jetzt hat, weil du hast echt gerade echt einen riesen Infodump.
Ja, ich weiß, ich dachte Commander. Die ganze Zeit so, oh, ich weiß es nicht, wie ich auf den Punkt komme.
Ich muss alles erzählen. Ja, ich meine, ich kann schon was dazu erzählen, aber so, nochmal kurz TLDR zusammengefasst.
Genau.
Es geht halt in den Deck geht es halt darum, dass man Solkanar und ein bisschen weitere Permanents rumreicht, die teilweise negativ, teilweise positiv sind. Und dann dadurch ein bisschen Chaos untereinander aussät. Und gleichzeitig hast du immer noch den Backup mit den Flicker-Strategien, mit den Exile-Strategien, wo du dir einerseits dein Solkanar als quasi Control-Tool wieder zurückholen kannst. Oder eben Leute dazu bringst, hey, da Solkanars Effekte auf andere einzusetzen.
Genau. Cardur Doomscourge zum Beispiel kommt auch rein, der synergiert auch mit dem Flicker und macht auch ein bisschen so dieses chaotische Zeug. Also so ein bisschen so lustige Tricks einfach.
Ja, wichtig ist nämlich genau, weil du gesagt hast, Blim und John Irenicus kommen nicht rein. Nämlich einer der wichtigsten Dinge, die du bei den Deckbau noch im Kopf haben musst, ist Solkanars Schieß 3 Schadenfähigkeit. Blim stirbt an die. John Irenicus stirbt an die. Du brauchst ein bisschen. Du brauchst Toughness in den Deck tatsächlich, um halt auch deinen 5-5 Defender auf deinen 5-5 Commander, wenn du den anderen Leuten gibst und anderen Leuten rumreichst, dass der tatsächlich auch nicht zu dir kommt. Weil was ist es halt, wenn sie greifen an und du bist jetzt halt, sagen wir mal, in keiner Allianz mit jemandem, weil normalerweise ist einer der Stärken an Solkanar eben, dass du sehr starke. Die Person, die hinten ist, der machst du einen Favor, komm, es geht unter deiner Kontrolle zurück, du kannst eine Karte ziehen, dafür greifst du mich nicht an und dann macht die halt so ein bisschen deinen Job. Du musst aber auch sicher gehen, dass wenn so eine Situation nicht entsteht, dass Solkanar dann immer noch seinen Nutzen in dem Fall behält und zum Beispiel dein Chin of Infinite Deceits ist ein 2-7 Flieger, der blockt Solkanar und bringt dann andere Leute dazu, dass der woanders hingeht.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch tatsächlich, basierend auf dem, was du gerade gesagt hast, dass ich ein paar von diesen kleineren Flicker-Typis mit ETB-Effekten, die ich jetzt in der aktuellen ersten groben Liste drin habe, die ich übrigens hier in der Videobeschreibung auch verlinken werde, für alle, die Lust haben, mal reinzugucken. vielleicht wieder rausnehmen werde. Je nachdem, also ich glaube, dass es auch gut sein könnte, das Deck so ein bisschen als noch stärker unter dem Radar fliegendes Deck zu bauen, dass ich relativ wenig eigenes Board habe und meistens aus der Hand spiele mit meinen Tricks.
Ich habe zwei Sachen. Das erste ist ein Kompliment, das sich vielleicht ein bisschen seltsam anhört. Dieses Deck sieht für mich jetzt, wenn ich mir die Deckliste so anschaue, aus, das könnte ein gutes Precon sein, finde ich. Weil es hat eine Idee, die versteht man auch. Aber es geht nicht eiskalt nur in eine Richtung, wie du ja auch gesagt hast. Man könnte dann nur noch dahin gehen oder nur noch dahin. Das macht es nicht. Das heißt, man hat immer Abwechslung. Und das finde ich eigentlich daran ganz cool, weil man, ich mag das, wenn man in Decks das Theme erkennt, aber trotzdem die so spannend sind, dass man auch nach drei Spielen sagen kann, okay, jetzt lief jedes Spiel anders. Und das macht es irgendwie abwechslungsreich und witzig, auch für die Gegner. Also das ist durchaus was, was ich daran sehr schätze.
Wobei, wenn du das so sagst, klingt es so, als ob du sagst, es sieht sehr schwach aus.
Nein, ich finde das cool. Ich glaube nämlich, das ist nicht schwach und das ist, hast du ja gerade selber mit dem unter dem Radar fliegen. Da sind viele gemeine Sachen dabei. Jemand, der vielleicht sehr erfahren ist, könnte dazu verleitet sein, dir sofort ins Gesicht zu boxen und dich wegzumachen, weil das endet nie gut für einen. Aber normalerweise sind diese vergifteten Geschenke, die sind halt schon meistens so unter dem Radar. Also der Demonic Pact jetzt vielleicht nicht unbedingt, den kennen dann viele Leute auch schon, aber auch so kleinere. Das ist einfach was, weil da arbeitet man mit dem Schadenfreudegehirn von den Mitspielern, weil die freuen sich erstmal, dass man selber das nicht gekriegt hat, sondern irgendwie jemand anders, den man jetzt beim Leiden zuschauen kann. Und das hilft sehr, dass so dieser Fokus von dem eigenen Deck weggenommen wird und sich verteilt, was ja ist, was du möchtest, denn man kann es auch übertreiben mit solchen Geschenken und dann wird man von allen gefokust. Weil irgendwann werden die Leute bemerken, dass du der Dämon bist, der nur Mist austeilt und die Goldmünzen mitnimmt. Deswegen finde ich cool, also ich finde das Konzept cool und ich finde das Konzept tatsächlich sehr schön in einer Form, dass es abwechslungsreich ist. Ich würde jetzt daran auch gar nichts zu groß rumschrauben. Ich finde es geil, dass Wrong Turn drin ist. Das ist eine fantastische blaue Instant für 3. Ich will unbedingt
mal irgendwo Wrong Turn spielen. Ihr sagt kurz, was sie macht.
Ich auch. Gut. Die sagt, Target Opponent gains Control of Target Creature. Also blau und zwei beliebige. Das ist einfach cool. Das Bild ist auch cool, dass irgendein Monster, das in der Bibliothek rausgekommen ist. Warum auch immer. Aber es ist eine der Karten, die ich auch mal gern spielen würde. Und es ist, auf eine witzige Weise. Es wirkt chaotisch, aber es ist natürlich nicht chaotisch, weil die Person, die Wrong Turn spielt, ist ja im Zweifelsfall der Freddy, der schon in seinem Tümpel gescryt hat und alle Schicksalsfäden sieht, während ich das Monster in der Bibliothek bin. Aber es ist für beide lustig.
Und das Coole an Wrong Turn ist ja genau, dass es Target Creature ist. Du gibst also einem Gegner vor den Gegnern eine andere Kreatur und dass er sich gegenseitig blocken, genau.
Ja, also das ist durchaus, cool. Was ich mir überlegt hatte, auch mit Cultural Exchange und Modify Memory, dass ich es eben auch einfach funny finde. Das sind beides Karten, die erlauben, Kreaturen zwischen anderen Spielerinnen und Spielern auszutauschen, die nicht mir gehören müssen. Was halt dann, ja, einfach zu sehr lustigen, glaube ich, Spielmomenten führen kann.
Was ich noch jetzt hier sagen würde als Pick, weil du wirst irgendwann in diese 1-gegen-1-Situation kommen mit Zolkana, als Backup auf jeden Fall noch die Homeward Path. Jeder bekommt Kontrolle über jede Permanent, die er kontrolliert, weil am Ende möchtest du sie haben oder das ist der Notfall-Button, falls du den tatsächlich brauchst. Und dann ist auch cool, dass Xanxia dann auf einmal ein Angreifer für dich werden kann. Auch wenn sie unter gegnerischen Kontrolle ist, weil dann bekommst du sie wieder. Und wenn du sie flickerst, kannst du sie wieder einem Gegner geben. Da gibt es so ein paar coole Dinge, die du anstellen kannst. Und wenn wir schon über Karten, die man dann wiederholen kann, weil es gibt nicht so viele gute Suspend, nicht so viele gute Time-Twist-Effekte, würde ich trotzdem raten. Bei dir passt sogar ein Isochron-Scepter rein, weil dir reicht, wenn du unter... Ja. Dir reicht's, wenn du unter den Isochron-Scepter einen Suspend packst oder sowas.
Ja, oder einen Essence-Flux. Ich meine, also ich habe noch kein Deck, wo ich Isochron-Scepter spiele. Ich habe immer mal wieder welche gehabt, wo ich mir überlegt habe, da könnte es reinpassen. Aber oft war es dann so, dass ich dann nicht genug Low-Mana-Zaubersprüche hatte, dass es sich wirklich gelohnt hat. Aber ich will ja das Deck durchaus sehr stark auf instant lustige Tricks machen. Die sind jetzt noch nicht in dieser ersten Rough-Liste, die ich euch geschickt habe, drin, weil ich erstmal einfach so, was sind die Karten, die in dem Deck anders sind als in anderen Decks. Aber ich glaube, das könnte sogar Sinn machen, wenn da noch ein paar Dutzend zusammenkommen. Ich meine, Counterspells natürlich spiele ich sowieso in dem Deck, genauso wie in, wie es halt in so controlligen Decks halt einfach der Fall ist.
Plus Talimtors Edict ist ziemlich based.
Ja, die ist geil, ja.
Das ist cool, weil Talimtor auch.
Für alle, die nicht kennen. Execution awaits the dissenter.
Die ist sehr lustig. Kostet ein Rot, ist ein Instant, Spontanzauber. Und man kann eine Karte, die man besitzt, aus dem Spiel ins Exil schicken. Eine bleibende Karte. Das heißt, zieht noch eine Karte dann in seinem nächsten Abkeep. Das heißt, für ein Rotes kann ich als Notfallbutton irgendwie meinen Soldkanar oder irgendwelche anderen Sachen einfach ins Exil oder halt in dem Fall in die Command Zone zurückschicken und Cantrippe noch dabei. Also solide, lustige Karte, die eigentlich auch nur in Fringe-Decks irgendwie einen Sinn macht. Aber schöne Artwork hatten.
Ja. Talimtor ist sowieso irgendwie super cool.
Wo ich mir noch nicht so sicher bin, der ist so böse. Vielleicht eine letzte Frage an euch, bevor wir zu Jochens Deck gehen. Also ich habe ein bisschen Bock auf so Sachen wie Witch Hunt, weil ich die halt cool finde und funny finde. Und auch ein bisschen Bock auf, also Confusion in the Ranks wahrscheinlich nicht, das macht keinen Sinn. Witch Hunt kostet 4 Mana, ein rotes, ist eine Verzauberung, sagt, Spieler können keine Leben kriegen. Am Anfang von deinem Upkeep fügt Witch Hunt dir 4 Schaden zu. Und die lustige Fähigkeit, am Anfang von deinem Endstep kriegt irgendein zufällig bestimmter Gegner die Kontrolle über Witch Hunt. Das ist jetzt nicht die mächtigste Karte der Erde. Es ist eine solide Karte, glaube ich. Also Live-Gain-Decks sind dann oft doch auch ein bisschen genervt, wenn immer mal wieder so ein bisschen das unterbunden wird. Und es hat halt diesen lustigen Aspekt, oh, dieses Minigame, wer kriegt jetzt die Karte? Also ich mag einfach diese Karten, die so diesen Minigame-Aspekt haben. Es hat jetzt aber in dem Deck eigentlich nicht wirklich einen Sinn, außer halt, okay, andere Leute haben Karten, wo ich der Beherrscher bin. Und dadurch, dass ich jetzt wahrscheinlich Blim oder solche Sachen nicht spielen werde, habe ich nicht so viel Payoffs für, also so wie Sedru zum Beispiel Payoffs gibt. Sedru sagt ja, wenn in meinem Upkeep kriege ich Karten und Leben für alle Karten, die mir gehören, aber bei anderen Leuten unter der Kontrolle sind. Das gibt's einfach in Grixis nicht so viel. Das ist jetzt die Frage.
Bei der Karte Zwiegespalten, weil das ist die eine Karte, die ich, als ich die gesehen habe, die unterläuft nämlich das, was ich gesagt habe, weil Witch Hunt sorgt dafür, dass alle einen nicht mögen, weil man, es ist ja egal, wo das jetzt gerade liegt. Der Hauptnerveffekt ist, dass man kein Leben mehr dazu bekommen kann. Und da merkt man sich normalerweise schon, wer dafür verantwortlich ist, das jetzt aufs Feld gebracht zu haben. Und das ist, glaube ich, ungünstig, wenn man so der Manipulator in den Schatten sein will, weil das ist schon ein fetter Brocken, den man den Leuten dahin wirft. Und im Zweifelsfall kriegt man dafür auch Fett auf die Fresse. Ja.
Wenn du, weil das ist wirklich so eine Karte, die macht genug, damit Leute auf dich gehen, macht aber nicht genug, damit du damit gewinnst. Ja. Wenn du tatsächlich den Hass sehen möchtest, dann mach Havoc Festival.
Dann habe ich mir auch schon überlegt, aber das war wieder ein bisschen zu crazy. Ich will ja auch, also ich will ja gar nicht, ich spiele die Karte ja nicht, weil sie so viel macht, dass Leute mich hassen. Also das wird vermutlich der Effekt sein, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich spiele sie einfach, weil sie in das Theme passt, dass ich so ein bisschen den Leuten Karten gebe, die ihnen eigentlich nicht gehören. Nur kann es halt sein, dass das gar nicht das primäre Theme in dem Deck sein wird, weil es reicht vielleicht, die Exchange-Control-Effekte mit Sol'Kanar und ein, zwei anderen Dingen zu machen.
Plus, es ist nicht komplett on theme, weil es ja zufällig ist. Und dann bist du nicht mehr der Manipulator. Und das würde ja nicht zu jemandem passen, der in so einem Thronraum sitzt davon träumt, der
Chaos ist der geile Ladder,
König
du?
Zu sein.
Aber
ich wollte
wenn die Leute unter 6 Leben fallen, weil Havoc Festival immer ihre Leben halbiert, jeden Endstep, irgendwann kannst du Sol'Kanar einfach im Endstep, also, dann langs die 2 Schaden am Ende reichen aus.
Ich wäre so glücklich.
Bucketlist-Item auf jeden Fall.
Weißt du, wenn ich das jetzt abrunden könnte mit einem wholesome, freundlichen Deck, dann wäre ich mega glücklich. Ist aber nicht, was ich mir überlegt habe, weil ich momentan einem dunklen Pfad folge. Und das tut mir jetzt sehr leid, dass wir erst Drachen reanimiert haben, dann dazu übergegangen sind, alle Leute irgendwie niederzubrennen, egal was passiert. Und jetzt ich noch zum Abschluss komme mit einem Tigermenschen, der nichts anderes tut, als allen Leuten das Spiel zu verleiden, bevor er sie absticht. Ich hab das ja schon bei Spiel oder XC gesagt, da ging es so ein bisschen bei dieser Boxtopper-Mechanik drum, dass ich mich etwas in Jedid Ojanen verguckt habe, Jedid Ojanen Mercenary. Die dritte Wiederkehr des Jedid Ojanen. Der kostet 1 und weiß-blau und hat 3-3, ist ein Cat Mercenary. Also witzig, das Mercenaries gibt es, glaube ich, jetzt einfach schon ein paar, aber nicht viele. Und deshalb immer, wenn er oder eine andere legendäre Kreatur das Schlachtfeld unter meiner Kontrolle betreten, dann kann ich grün bezahlen und dann kriege ich einen 2-2 grünen Cat Warrior Token mit Forest Walk. Ich habe in Spiel oder Exil schon kurz gesagt, dass ich glaube, dass Forest Walk tatsächlich, auch wenn man nicht bestimmte Karten spielt, auf die ich gleich zu sprechen komme, Forest Walk funktioniert in den meisten Fällen, weil viele Decks grün haben und 2 Schaden sind zwar nicht viel, aber es ist auch nicht wenig. Das heißt, man kann immer wieder einfach Schaden in die Gegner reinpumpen und die können auch nichts machen. Übrigens, das ist, glaube ich, noch schlimmer als die Witch Hunt, was Hassziehen angeht. Aber gut, damit ich nicht kaputt gemacht werde mit meinem wunderbaren bandfarbenen Tiger, wollte ich sowieso mal in letzter Zeit so ein Hate-Bear-Deck ausprobieren. Und das passt ja ganz gut, weil es gibt ja relativ viele Hate-Bears, die auch Legendaries sind. Das heißt, die produzieren mir gleichzeitig noch Katzen und das Gute daran ist, dass viele der Hate-Bears auch nicht besonders viel kosten. Das heißt, ich werde nicht an den Punkt kommen, wo ich sage, ah, jetzt kann ich mir das nicht leisten und kriege die Katze nicht. Weil das wäre, finde ich, so, also es war in meiner Überlegung das Schlimmste, wenn man dieses eine Mana halt nicht bezahlen kann, weil dann das fühlt sich einfach kacke an.
Das berühmte eine Mana.
Viel. Ja, und man will es halt haben, weil sonst verpufft dieser Effekt einfach. Und so klein er auch sein mag, man möchte ihn ja doch irgendwie sehen. Und ja, wie gesagt, das ist halt, der Gedanke dahinter war, dieses Deck erzeugt kleine Kreaturen. Er selber ist, also Jedi ist ja auch nicht besonders groß, damit man nicht komplett kaputt gemacht wird von allem, was da rumeiert und von direkt vor allem rum kaputt gemacht wird, weil ohne Rot kann man ja auch nicht direkt angreifen. Und das kennt man ja bei allen Decks, die kein Rot haben. Und nicht die Crashing Drawbridge spielen, Geheimtipp an dieser Stelle. Wollte ich halt mal in diese Hate-Bear-Schiene reingehen. Und ich habe Freddy noch ausgelacht letzte Folge und meinte, er ist eine Bestie dafür, dass er Yashan irgendwo reinpacken wollte. Yashan kommt natürlich in dieses Deck. Yashan im Plagueable Earth. Ein 4-4 Elementarschwein für Celestia und 2. Der lässt erstmal ein Land suchen, wenn er aufs Spielfeld kommt. Und dann sagt er auch noch, Players can't pay life or sacrifice non-land permanents to cast spells or activate abilities. Da geht's also schon gut los. Ich brauche das nicht. Ich habe Tiger mit Säbeln, die Leute umhacken. Ich muss mich jetzt nicht besonders viel um sowas kümmern. Aber es ist halt blöd für alle anderen. Es ist eine Legendary. Sie kostet 4 und ist damit schon weiter oben angesiedelt in der Mana-Kurve von dem Deck. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, wie jetzt hier für 3 zum Beispiel die Thalia Heretic Cathar mit 3-2 First Strike. Und die sagt, dass Creatures und Non-Basic Lands der Gegner das Schlachtfeld, dass sie getappt aufs Schlachtfeld kommen. Dann die andere Thalia, die sogar nur 2 kostet, 2-1 First Strike und sagt, Non-Creature Spells kosten 1 mehr. Was auch cool ist, was ich auch mag für 3 Mana, ist zum Beispiel Raydan, God of the Worthy. Das ist eine aus Kaltheim, eine dieser weißen Gottheiten. Flying Vigilance, Snowlands, der Gegner kommen getappt rein. Und Non-Creature Spells sind zwar spielbar, wenn sie über 4 kosten, aber sie kosten 2 mehr. Was schon ein cooler Effekt ist und auch, finde ich, nicht so ein übertrieben blöder Hate-Bear-Effekt. Plus man kann sie halt auch noch als ihren Schild spielen, dann verhindert man damit ein bisschen Schaden. Und im Grunde kriegt man ja auch Ward 1, wenn ich das richtig sehe, ja. Und dann kommen halt noch so Sachen dazu wie Lavinia, Azorius Renegade, dass man eben nichts spielen kann, was höher ist als die Anzahl der Länder, die man besitzt. Nicht legendäre Dinge wie der Containment Priest, wieder legendäre Sachen wie zum Beispiel der Tomic. Der ist ja für 2 weiße Mana aus Ravnica, der eigentlich zu Orzhov gehört und sagt, die Gegner können nicht mehr mit Ländern in ihren Friedhöfen agieren. Und das ist schon eigentlich ziemlich cool, finde ich. Nicht für die Gegner. Also soll es auch nicht, will die ja kaputt machen.
Du wirst so fies. Die ganzen letzten weißen Decks, gegen die ich gespielt habe, von dir waren alle so Arschloch-Decks. Das ist schon wieder so
eins. Ich probiere das gerade aus.
Ich find's lobenswert tatsächlich.
Ich versuche ja gerade irgendwie diesen, auch das Dunkle in Weiß zu finden. Passend dazu, weil ich habe jetzt, also da gibt es natürlich noch andere Sachen. Man kann die Kreaturen, die man hat, dann auch buffen. Mit dem neuen König Darien, der sie halt bufft und der kann sich opfern, um sie hexproof und unzerstörbar zu machen. Bis zum Ende des Zuges. Also deine kleinen Tiger-Leute, nicht deine anderen, die werden sterben, aber ist ja egal. Was man natürlich braucht dazu ist, Freddy hat es letztes Mal schon gesagt, ist Yavi Maya, Cradle of Growth. Jetzt kommt's endlich. Ein legendäres Land. Und jedes Land ist ein Forest, zusätzlich zu seinen anderen Typen. Das heißt, überall marschieren die Legionen von Yedith Oyanen, dem Mercenary. Es ist egal, ob du auf einer Insel bist oder in einer schwebenden Serra-Stadt. Sie werden dich erreichen.
Ja.
Das war so ein bisschen das. Es hat noch ein paar andere Dinge, aber das ist so die Überlegung dazu.
Genau.
Ich find's cool.
Also, dass du. An sich auch cool. Was du auch noch aus Flavorgründen machen kannst, er ist ja ein Mercenary. Wer heuert ihn an? Also, quasi, wenn du dir da Gedanken machen kannst, da wäre zum Beispiel sowas wie. Die Brokers könntest ein bisschen spielen. Für wen arbeitet er gerade? Quasi so Falco Sparrow, Brokers Ascendancy. Brokers Ascendancy macht quasi auf im Endstip eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die du kontrollierst und eine Loyalty auf jeden Planeswalker. Aber das bufft halt auch deine ganzen kleinen Forestwalk-Kreaturen, die Falco Sparrow wieder verwenden kann und er selbst, da hast du so eine schöne kleine Mini-Synergie mit denen, was du da aufbauen kannst. Also an sich, du gehst zwar auf die Hate-Bears, aber die möchtest du natürlich auch groß machen und stärker und da könntest du es eigentlich Theme haben. Du hast quasi die Hate-Bear-Crew von Janet und Janin und du hast die Geldgeber, die buffen.
Ich meine, wenn du das machst, das ist ja sowieso ganz geil, dass ganz viele Staples dann auch in dieses Worttossige reinpassen. Also Smothering Tithe natürlich ist irgendwie das Geld, das du verdienst als Mercenary und so. Das ist schon, das finde ich schon eine charmante Idee.
Ich habe übrigens, nur kurz, weil Freddy das gerade meinte mit dem Auftraggeber. Ich war jetzt so im Schwall. Ich habe ja sogar einen Auftraggeber eigentlich eingearbeitet, nämlich einen, der zum Deck passen, also im neuen Set passen sollte. Weil was ist der ultimative Hatebear-Buffer und Hatebear-Zerstörer? Elesh Norn. Weil die Leute wissen inzwischen, ich lehne schwarzes Mana ab, aber ich erwarte meine Completion demütig. Nur durch die Hand von Elesh Norn, durch niemanden sonst, nur durch die Grand Cenobite. Und das ist halt schon, wenn sich rausstellt, dass die Hatebear-Söldnerbande eigentlich für Phyrexia arbeitet.
Stell dir mal vor.
Glaube ich, wird es eine ganz miese Überraschung.
Stell dir mal vor, dann wirst du doch irgendwie eines Tages wieder von der schwarzen Prätorin completed oder sowas. Das wäre die ultimative Demütigung für Jochen.
Das wäre schlimm für mich.
Finde ich alles cool. Ich finde, du bist halt auch jetzt mal auf einer mechanischen, nicht auf einer Flavor-Ebene, genau in den richtigen Farben für so die besten Hatebears, die das Spiel zu bieten hat. Ne? Gerdok Teague natürlich, vielleicht so der Hatebear, der krass, oder einer der krassesten EDH-Hatebears schlechthin. Und die Grundidee zu sagen, ich spiele billige Kreaturen, damit ich mir diesen Yedith Oyanen-Effekt auch immer gut leisten kann. Synergiert sehr gut mit Hatebears, die haben halt einen großen Impact und dann kannst du wichtige, also den Leuten quasi so Stöcke zwischen die Fahrradspeichen werfen und mit dem Forest Walk gut durchlaufen. Und wenn du dann irgendwie sowas wie eben Elesh Norn hast, oder ich meine, du bist auch in den richtigen Farben für die diversen weißen und grünen Hymnen-Effekte, die deine Sachen irgendwie noch mal fetter machen oder Double Strike geben oder sowas oder Lifelink und Double Strike, wie dieses eine für 6 Mana, dieses Enchantment.
True Conviction.
True Conviction, danke. Das ist horrible. Ja. Mein Leben lang gab es so einen bestimmten Bereich in meinem Gehirn, der nur damit befasst war, Magic-Namen sich zu merken. Und der ist jetzt irgendwie deaktiviert worden. Das ist echt komisch. Auf jeden Fall, das passt ganz gut dazu. Es wäre noch eine Überlegung, wenn deine ganzen Hatebears alle 2/2 sind und du ohnehin auch 2/2er Tokens bekommst, dann könntest du den Sidakondo noch spielen. der die unblockbar macht. Der stimmt, funktioniert dann nicht mehr. Das funktioniert natürlich mit Elishnorn nicht so super gut, aber wenn du Elishnorn hast, glaube ich, musst du über Blocker sowieso nicht mehr so viel Sorgen machen. Aber der passt natürlich irgendwie noch ganz super dazu, wenn du jetzt nicht gerade dein Forest Walk-Gedöns hast. Also Zidakondo, für alle, die den nicht kennen, der hat auch Selesnia-Farben, der kostet 2-4, kostet 4 Mana, 2 farblose und grün und weiß, hat 2-5. Und Flanking, immer wenn eine Kreatur ohne Flanking ihn blockt, kriegt die blockende Kreatur -1/-1 und sagt, Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, ohne Fliegend oder Reach, können keine Kreaturen mit Power 2 oder weniger blocken. Und das erlaubt dir halt mit deinen Hatebears dann irgendwie zusätzlich auch noch durchzulaufen, auch wenn sie keine Waldtarnung haben. Dann liegen die nicht nur so nutzlos rum als Hatebears, sondern so. Und dann natürlich so ganz die ganzen Coastal Piracy-Effekte wirst du vermutlich sowieso schon reingepackt haben, schätze ich mal.
Ja, vor allem mit, man kann ja Edric benutzen, was genau cool ist. Was gleichzeitig noch das ganze Board aufmischt. Ich glaube, man wird brutal viel Hass damit erzeugen, ehrlich gesagt.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, dass du mit dem Commander, dass die Leute immer erstmal denken, ach, cute. Und dann haben sie sich dich so lange als cute und lustig eingespeichert, bis es zu spät ist. Und dann denken sie sich halt am Anfang immer so, ach, guck mal, das cute, lustige Tierchen-Katzen-Video-Deck hat auch mal einen lustigen Hatebear gespielt. Ist ja süß. Das soll doch auch mal seinen Spaß haben und auf einmal sterben.
Apropos Katzen-Video, Prava of the Steel Legion macht aus all deinen kleinen Forest Walkern 2/2ern auf einmal 3/6 so Kreaturen.
Schöne Karten. Ich habe sogar ein Prava-Deck. Ich habe nur nicht direkt an sie, glaube ich, ist es gedacht. Ja. Was mich freut halt, was ich auch bei dem Deck machen will, was streng genommen jetzt kein 2/2er Hatebear ist, aber super cool, das hatten wir ja vorhin schon mit Fritz und Wrong Turn. Ich hatte mal ein Miri Weatherlight Duelist Deck und ich will die natürlich reintun, weil die Waldtarnungsleute, die können eh nicht geblockt werden, aber wenn das ganze restliche Feld nicht mehr wirklich geblockt werden kann, weil Miri sagt halt immer, wenn sie angreift, sie hat 3/2 First Strike, dann kann jeder Gegner nicht mit mehr als einer Kreatur blocken in diesem Zug. Und solange sie getappt ist, kann auch nicht mehr als eine Kreatur mich angreifen in jedem Kampf. Und das ist halt die ultimative Söldnerpartnerin von Yedith Ojanen, weil man kann tatsächlich sehr aggressiv damit sein, hoffe ich zumindest. Und man kriegt nicht so viel ab. Gut, es wird irgendwer wird einen 84, weiß ich nicht, Friedhofsschrecken haben, der einen dann umlegt. Aber das gönne ich der Person dann auch.
Ihr Lieben, meine lieben zwei Freunde, ihr Lieben da draußen, wir sind wieder bei 1:22 angekommen. Es waren viele, viele Decks, die wir besprochen haben heute. Und es hat mir zumindest wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt gleich noch eine Karte der Woche für euch, aber davor haben wir natürlich wie immer erstmal Danke zu sagen für all die lieben Kommentare, die wir auf YouTube bekommen haben für unsere 100. Folge. Wenn ihr jetzt auf YouTube zum ersten Mal dabei seid, dann hit that Subscribe-Button, also subscribt gerne. Wir haben ganz viel so Commander-Content bei uns, freuen uns über Leute, die den Daumen oben auch da lassen bei dem Video. Und wie gesagt, Kommentare gerne, was ihr von den Decks haltet, was ihr gerne in Zukunft sehen wollt. Und auch an alle da draußen, wenn ihr sagt, ihr wollt gerne mehr Deckbau-Content von uns, dann lasst uns das wissen. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben, @edh_kompass zum Beispiel. Ihr könnt uns auch einfach einen Kommentar auf YouTube hinterlassen. Wir können uns überlegen, ob wir mal auf Spotify diese Umfragefunktion ausprobieren. Könnten wir mal machen. Ich würde einfach mal sagen, dass wir die einfach mal ausprobieren. Das seht ihr jetzt, wenn ihr auf Spotify seid, könnt ihr hier die Umfrage anklicken, welches der heutigen Decks ihr zu welchem ihr mehr wissen wollt oder ob ihr zu einem ganz neuen Deck was haben wollt, zum Beispiel. Keine Ahnung, wir überlegen noch, was für eine Umfrage das sein wird. Und wenn ihr schon dabei seid, auf Spotify Sachen zu machen, dann lasst uns doch noch eine Bewertung da. Wir sind jetzt bei 264 Bewertungen auf Spotify. Die 300 sind auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Kompass Ultra Gang, macht euch eure berühmt-berüchtigten Zweitaccounts und in diesem Sinne.
Ich habe noch was ganz Wichtiges, weil die Folge kommt an einem Samstag raus, aber das Gewinnspiel aus der 100. Folge läuft bis Sonntag Mitternacht. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann geht ihr zurück. Ihr habt sie wahrscheinlich eh schon angehört, aber wenn es nicht der Fall ist, dann geht ihr zurück zur Folge 100, hört euch da an, was man für das Gewinnspiel tun muss. Es gibt geile Playmats von uns und Kartensupport von Wizards. Und nehmt noch unbedingt teil, denn ihr habt ja noch fast einen vollen Tag und noch einen vollen Tag. Also ihr habt auf jeden Fall noch jede Menge Zeit, um teilzunehmen.
Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr schon auf Kartenpreise von Wizards steht, dann könnt ihr auch auf unseren Discord-Server kommen. Auch da findet ihr den Link in der Videobeschreibung, weil da gibt es bald wieder eine Boxing-Liga, wo auch wieder Kartenpreise vergeben werden durch großzügige Unterstützung von Wizards of the Coast. Und die da freuen wir uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr einfach so auf den Server kommt.
Jetzt. So, dann geht's zur Karte der Woche. Und zwar ist das was, was eben genau auf den Server diskutiert worden ist vor kurzem. Und das ist der widerspiegelnde Teich. Es ist nur ein Land, das ich mitgebracht habe als Karte der Woche. Es sagt, Tap, erzeuge ein Mana eines beliebigen Typs, das ein Land, das du kontrollierst, produzieren könnte. Also quasi der Reflecting Pool. Du mach dir, wenn du ein Land hast, das alles tappen kann, kann der Reflecting Pool auch alles tappen. Das ist aber ein bisschen eine Falle und gleichzeitig ist es ein extrem gutes Land. Der Reflecting Pool für mich hilft in zweifarbigen Decks und in dreifarbigen Decks vor allem sehr mana-intensive Casting-Kosten zu zahlen. Zwei schwarz und ein grün, genau solche Fähigkeiten, damit du dich auch wirklich Turn 3 casten kannst. Das ist manchmal nicht so einfach mit nur einer limitierten Anzahl an Budgetländern und der Reflecting Pool ist gerade ganz okay im Preis, weil er eben von Baldur's Gate reprinted worden ist. Aber ich glaube, nur nicht genug Leute haben es aufgenommen. Ein bisschen eine Falle finde ich es tatsächlich in Five-Color-Decks gewissermaßen, weil es einem nicht hilft, auf die fünf Farben zu kommen. Tatsächlich, es sei denn, du hast wirklich ein Land, das halt eh schon für alles tappt und dann hat man meistens eh schon den ist mir eh schon meistens da und braucht die Redundanz nicht immer. Es ist natürlich da auch ein gutes Land, aber vor allem in sehr farbintensiven, zweifarbigen, dreifarbigen Decks finde ich den Reflecting Pool eine extrem starke Karte. Und in fünffarbigen Decks kann er gut sein. Das Einzige, was wirklich ein bisschen schwach ist, ist in vierfarbigen Decks.
Und im Mono. Und wenn es dein einziges Land auf der Hand ist, dann mach bitte einen Mulligan.
Oh ja.
Also, muss man ja auch dazu sagen, wenn er kein Land sieht, dann gibt es halt auch gar kein Mana, aber das ist ja relativ selbsterklärend. Ich finde den, ich spiele ja selten dreifarbig, aber ganz oft zweifarbige Decks und da ist er cool, also ab Zug 2, weil du halt dann, jetzt mal angenommen, du kriegst die entsprechenden Länder, man kann immer noch gescrewt sein, aber da ist er auf jeden Fall ab Zug 2 oder 3 echt cool. Was ich daran mag, ist, dass Leute vergessen, das ist so eine Landkarte, von der vergessen Leute oft, was sie kann. Da sind ja auch keine Farbsymbole drauf, was dann dafür sorgt, dass man damit relativ zuverlässig, wenn man nur noch den hat, zum Beispiel Dinge, die sehr spielentscheidend sein können, aber halt farbige Mana kosten, wie zum Beispiel ein Swords to Plowshares oder ein Path to Exile oder dieser neue Counterspell mit einem Offer You Can't Refuse. Das liegt halt in dem Reflecting Pool drin, solange du das entsprechende Land hast, aber alle diese Länder, ich bin ja jemand, ich tappe schon so, dass man eigentlich mal Länder gut sehen kann, aber man sieht es diesem Reflecting Pool einfach nicht direkt an, dass er jetzt halt ein Source to Plowshares ist. Und das kann sehr, sehr nützlich sein, wenn man nicht, wie ich das oft genug mache, ihn einfach vorher schon tappt wie ein Depp und sich dann ärgert. Seid schlau, benutzt ihn richtig, dann ist er cool.
Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Freddy, weil du gerade gemeint hast, fünf Farben und vier Farben Decks ist er nicht so gut, aber eigentlich ist, also er braucht ja nicht ein Land, das alles machen kann. Es reicht ja, wenn du zwei Länder hast, die jeweils verschiedene Farben machen. Dann macht er ja auch schon was. Also wenn du jetzt eine Gebirge oder eine Insel hast, macht er ja blau oder rot. Also du brauchst ja keinen Command Tower, damit er alle fünf machen kann.
Wichtig ist nur, der ist ein starkes Land, aber tatsächlich in fünf Farben Decks, wenn du bereits, sag ich mal, vier Farben abdeckst, ist er natürlich eine super gute Brücke dazwischen. Weil, ja, gesagt, du machst halt, du kannst halt fünf Farben machen, du kannst mit ihnen halt dein Three-Drop
casten. Er macht dir nicht die eine Farbe, die dir noch fehlt. Okay, genau. Aber er kann dir ja trotzdem, also er ist trotzdem meistens ein Land, das dir, also zum Beispiel, es gibt ja viele Länder, die Triomes zum Beispiel, die machen drei verschiedene Und dann kann er dir eins davon machen und erlaubt dir dann mit dem Triome was anderes zu zahlen. Also wenn du eine Insel, ein Triome und den Reflecting Pool hast, kannst du was Dreifarbiges casten. Wenn du zwei Inseln und das Triome hast, kannst du nichts Dreifarbiges casten.
Ich habe nur so die Erfahrung gemacht, deswegen habe ich gesagt, in fünf Farben ist er nicht. Ich finde ihn tatsächlich in drei Farben besser. Muss ich halt sagen, da ist er wahrscheinlich am stärksten. Wegen dem Triome-Zeug, was du da gerade gesagt hast.
Ich stimme dir zu, dass drei Farben ich besser finde als fünf Farben. Wir sind einer Meinung.
Aber eine Schwäche an fünf Farben ist eben tatsächlich auf die fünfte, auf die fehlende zu kommen.
Ja, okay.
Und da ist er wirklich nur im Nischen.
Ja, er ist also halt immer nur so gut wie die restliche Mana-Base, die du hast quasi.
Vom Ranking her ist es wahrscheinlich der drittbeste Use-Case-Szenario und das ist immer noch eine sehr starke Karte darin.
Ja. Man sollte nicht Reflecting Pool in Deck packen und automatisch davon ausgehen, dass er dir, du solltest nicht gleich rechnen wie einen Command Tower für deine Mana-Kalkulation.
Genau. Alright. Das wird immer schief gehen, wenn man das macht. Das funktioniert
einfach. Ansonsten finde ich es eine stabile Karte. Ich glaube, der hohe Preis kam auch teilweise daher, dass sie viel Turnierspiel gesehen hat, back in the day, in diversen Eternal-Formaten, die nicht Commander sind. Jetzt ist die ein bisschen günstiger geworden. Ich habe, glaube ich, keinen Reflecting Pool. Der war, glaube ich, früher mal 20 Euro oder sowas. Das war es mir nie wert. Wenn ich jetzt mal wieder eine Kartenbestellung mache, könnte ich mir vorstellen, einen mitzubestellen, weil er eben schon solid ist. Und weil das, was er jetzt kostet, glaube ich, 5 Euro oder 5, 6 Euro, sowas in der Richtung, nicht mehr so viel anders ist, wie was man jetzt auch für ein Shockland zahlt. Und das ist mindestens so gut, ist er eigentlich schon in den meisten Fällen.
Günstiger noch als ein Shockland gerade.
Ja.
Alrighty. In diesem Sinne,
reflekten wir
nächste Woche weiter, oder?
Ja, lasst uns reflekten. Und ihr reflektet auch. Vor allem das Licht. Das ist wahr.
Peace und Yay. Freude und Glück an alle da draußen.
Ciao.
Ciao.